Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben, und das nicht aus euch, Gottes Gnade ist es. Amen. Im Radio heißt es, habe ich soeben gehört, dass man den Menschen empfiehlt, sich bei der Hitze in Kirchen aufzuhalten. Dann haben Sie es ja genau richtig gemacht heute Morgen. Herzlich willkommen. Lassen Sie uns singen, Erweckt mich alle Morgen, 452, 1, 2 und 5. Wir sprechen Worte aus dem Psalm 73 im Wechsel von vorgerückten und eingerückten Zeilen. Sie finden den Text auf dem Liturgieblatt. Psalm 73, 732.
Dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand.
Du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren an.
Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde.
Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch Gott alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil.
Aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte.
Und meine Zuversicht setze auf Gott, den Herrn, dass ich verkündige all dein Tun.
Er sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
Umsorge mich mit deiner Liebe, Gott, denn bei dir bin ich zu Hause. Deine Kinder erfahren deine Güte und ich gehöre dazu. Du reichst uns einen Becher gefüllt mit gutem Geist. In deinen Händen hältst du mein Leben. Mein Herz hängt an dir Tag und Nacht. Ständig erfüllst du mich mit neuer Kraft. Du gibst mich nicht auf. Du gibst mich nicht preis. Du zeigst mir den Weg ins Leben. Darum will ich bei dir bleiben für alle Zeit, alle Tage und in den Nächten. In der Stille bringen wir vor dich, was uns bewegt, und beten miteinander und füreinander und für den Frieden in der Welt. Das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze auf Gott, den Herrn, dass ich verkündige all dein Tun. Amen.
Die heutige Schriftlesung steht im ersten Brief des Apostel Paulus an die Christen in Korinth. Ich lese aus Kapitel 1 die Verse 18 bis 25 und lese nach der neuen Genfer Übersetzung. Mit der Botschaft vom Kreuz ist es nämlich so. In den Augen derer, die verloren gehen, ist sie etwas völlig Unsinniges. Für uns aber, die wir gerettet werden, ist sie der Inbegriff von Gottes Kraft. Nicht umsonst heißt es in der Schrift, in Jesaja 29, Vers 14, die Klugen werde ich an ihrer Klugheit scheitern lassen. Die Weisheit derer, die ich als Weise gelten, werde ich zunichte machen. Wie steht es denn mit Ihnen, den Klugen, den Gebildeten, den Vordenkern unserer Welt? Hat Gott die Klugheit dieser Welt nicht als Torheit entlarvt? Denn obwohl sich seine Weisheit in der ganzen Schöpfung zeigt, hat ihn die Welt mit ihrer Weisheit nicht erkannt. Deshalb hat er beschlossen, eine scheinbar unsinnige Botschaft verkünden zu lassen, um die zu retten, die daran glauben. Die Juden wollen Wunder sehen. Die Griechen fordern kluge Argumente. Wir jedoch verkünden Christus, den gekreuzigten Messias. Für die Juden ist diese Botschaft eine Gotteslästerung und für die anderen Völker völliger Unsinn. Für die hingegen, die Gott berufen hat, Juden und Nichtjuden, erweist sich Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn hinter dem scheinbar so widersinnigen Handeln Gottes steht eine Weisheit, die alle menschliche Weisheit übertrifft. Gottes vermeintliche Ohnmacht stellt alle menschliche Stärke in den Schatten. Herr, dein Wort sei unseres Fußes Leuchte und ein Licht auf unserem Wege. Amen. Wir singen als nächstes das Lied aus dem evangelischen Gesangbuch Nummer 395, die Verse 1 bis 3, Vertraut den neuen Wegen.
Gott, rief einer viele Nächte lang, und süß war ihm der Mund von diesem Klang. Viel rufst du wohl, sprach Satan voller Spott. Wo bleibt die Antwort? Hier bin ich, von Gott. Nein, keine Antwort kommt vom Thron herab. Wie lange schreist du noch? O Gott, lass ab! Als er betrübt gesenkten Hauptes schwieg, sah er im Traum, wie Chidr niederstieg und sprach: Warum nennst du ihn denn nicht mehr? Was du ersehnt, bereust du es so sehr? Er sprach: Nie kommt die Antwort, ich bin hier. So fürchte ich, er weist die Türe mir. Dein Ruf, o Gott, ist mein Ruf, ich bin hier. Dein Schmerz und Flehen ist Botschaft doch von mir. Und all dein Streben, um mich zu erreichen, dass ich zu mir dich ziehe, ist ein Zeichen. Dein Liebesschmerz ist meine Huld für dich. Im Ruf, o Gott, sind 100, hier bin ich. Auch wenn unser Suchen und Fragen nach Gott vergeblich scheint, ist doch Gott genau in diesem Suchen und Fragen zu finden. Wir können uns als Gefundene begreifen, selbst wenn wir meinen, die Antwort Gottes sei nicht zu vernehmen. Doch sie ist da. Allein, dass wir nach Gott rufen, ist Ausdruck seiner Gegenwart bei uns. Im Ruf, o Gott, sind 100, hier bin ich. Diesen Gedanken entfaltet in diesem Lied der islamische Theologe und Dichter Jalaluddin Rumi, der im 13. Jahrhundert in Konya, in der heutigen Türkei, gelebt hat. Hören wir im Predigttext für diesen Sonntag, wie Gott in Jesus Menschen findet. Ich lese aus dem Johannesevangelium im Kapitel 1. Am nächsten Tag stand Johannes wieder da. Zwei von seinen Jüngern waren bei ihm. Da kam Jesus vorbei. Als Johannes ihn erblickte, sagte er: Seht doch, das ist das Lamm Gottes. Die beiden Jünger hörten diese Worte und folgten Jesus. Jesus drehte sich um. Er sah, dass sie ihm folgten und fragte sie: Was wollt ihr? Sie antworteten ihm: Rabbi, das heißt übersetzt Lehrer, wo wohnst du? Er forderte sie auf: Kommt und seht selbst. Da gingen sie mit und sahen, wo er wohnte. Sie blieben den ganzen Tag bei ihm. Das geschah etwa um die 10. Stunde. Andreas war einer von den beiden Jüngern, die Johannes gehört hatten und Jesus gefolgt waren. Andreas war der Bruder von Simon Petrus. Er traf zuerst seinen Bruder Simon und sagte zu ihm: Wir haben den Messias gefunden. Das heißt übersetzt, den Christus. Er brachte Simon zu Jesus. Jesus schaute ihn an und sagte: Du bist Simon, der Sohn des Johannes. Dich wird man Kephas nennen. Das bedeutet Petrus. Am nächsten Tag wollte Jesus nach Galiläa aufbrechen. Da traf er Philippus. Jesus sagte zu ihm: Folge mir nach. Philippus kam aus Bethsaida. Das ist die Stadt, aus der auch Andreas und Petrus stammten. Philippus sucht Nathanael auf und sagt zu ihm: Wir haben den gefunden, von dem Mose im Gesetz geschrieben hat und den die Propheten angekündigt haben. Es ist Jesus, der Sohn von Josef. Er kommt aus Nazareth. Da fragte ihn Nathanael: Kann aus Nazareth denn etwas Gutes kommen? Philippus antwortete ihm: Komm und sieh selbst. Als Jesus Nathanael zu sich kommen sah, sagte er über ihn: Seht doch, das ist ein wahrer Israelit, ein durch und durch aufrichtiger Mann. Da fragte ihn Nathanael: Woher kennst du mich? Jesus antwortete ihm, bevor Philippus dich rief, sah ich dich unter dem Feigenbaum. Nathanael erwiderte, Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König Israels. Jesus antwortete ihm, nur weil ich dir gesagt habe, dass ich dich unterm Feigenbaum sah, glaubst du schon? Du wirst noch viel größere Dinge zu sehen bekommen. Und er sagte zu ihm, Amen, Amen, das sage ich euch, ihr werdet den Himmel offen sehen. Und die Engel Gottes werden vom Menschensohn zum Himmel hinauf und dort wieder zu ihm hinabsteigen. Menschen lassen sich finden. Menschen finden Jesus. So wird von den Anfängen des Wirkens Jesu erzählt. Aus den von Gott Gefundenen werden selbst Gott Suchende und Gott Findende. Am nächsten Tag stand Johannes wieder da. So beginnt der Abschnitt. Was war davor geschehen? Aufregendes war passiert. Zuvor hatte eine Art Vernehmung stattgefunden. Johannes der Täufer wurde von den Vertretern der religiösen Führung, Priestern und Leviten befragt, wer er sei und mit welcher Autorität er auftrete. Er antwortete ihnen, er sei weder der Christus, noch Elia, noch irgendein anderer Prophet, vielmehr, er sei der Zeuge, der Rufer in der Wüste, wie es in Jesaja heiße. Johannes, der Zeuge Jesu. Johannes der Täufer lenkt den Blick auf Jesus. Das ist der Christus, der Sohn Gottes. Die Erzähler nennen den Ort, an dem das alles geschah. Und dieser Ort legt ebenfalls Zeugnis ab von diesem Christus. Zugleich ist er Programm. All das geschah in Bethanien, jenseits des Jordans, wo Johannes taufte. Warum ist Bethanien erwähnenswert? Landeskundige Ausleger des Johannesevangeliums sagen, die Landschaft. Und betonen, man muss gerade für die Erzählung im Johannesevangelium die Landschaft vor Augen haben. Dann wird sie zum Miterzählenden. Denn dort, wo man das Dorf Bethanien vermutet, ist eine wilde Landschaft aus Wüstenbergen und kargen Böden. Die Region ist so leer, so könnte es ganz am Anfang der Welt ausgesehen haben. Der Erzähler hat diese Landschaft vor Augen und in dieses Landschaftsbild hinein zeichnet er Jesus und Johannes und die Jünger. Er deutet damit an, was an diesem Ort geschah, das ist so, als finge noch alles einmal am Anfang an. Als Gott alles Leben in die Welt rief, in den ersten Tagen der Schöpfung. Was in dieser Landschaft in Bethanien am Jordan geschieht, ist so, als mache Gott einen neuen Anfang mit der Welt. In Jesus Christus, so wie es schon im ersten Satz des Johannesevangeliums heißt, am Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Und noch in einer weiteren Hinsicht ist Bethanien als Ort Programm. Bethanien, das heißt wörtlich Haus der Armen. Im Haus der Armen begegnet Jesus den Menschen. So beginnt das Johannesevangelium und setzt damit ein deutliches Vorzeichen. Der Anfang geschieht in Bethanien, heißt bei den Armen, Machtlosen, Besitzlosen ist Jesus anzutreffen, nicht in den Palästen und Zentralen der Macht. Auf dem Weg Jesu wird noch ein Dorf, Bethanien, wichtig, das bei Jerusalem liegt. Dort in jenem Dorf ruft Jesus den Lazarus aus dem Tod heraus. Das ist das stärkste Zeichen des Christus, der stärkste Erweis, dass Jesus Gottes Gesalbter ist, Gottes Erwählter, Gottes Sohn. Er zerbricht die Macht des Todes. Und das macht auch die dritte Erwähnung des Dorfes Bethanien bei Jerusalem deutlich. Im Haus der Schwestern Maria und Martha in Bethanien wird Jesus gesalbt, eine Station auf seinem Weg ans Kreuz. Der Erzähler sitzt mit diesem einfachen Hinweis schon in dem ersten Kapitel des Evangeliums und dann im weiteren Hinweise für die, die nach dem Messias, dem Sohn Gottes, fragen. Wer ihn sucht, kann und soll ihn finden. Im Zeugnis dieses Evangeliums und im Zeugnis aller, die sich zur Gemeinde Jesu Christi halten. Siehe, das ist das Lamm Gottes. So nennt ihn Johannes der Täufer, Lamm Gottes. Das ist ein Begriff mit einer langen biblischen Tradition. Er meint die absolute und völlige Hingabe des Gottgesandten. Die beiden Johannesjünger, die zunächst namenlos bleiben, hören, dass Johannes das sagt. Deshalb folgen sie Jesus nach. Es fällt auf. Zwei Jünger aus der Schule Johannes des Täufers gehen zu einem anderen Rabbi, zu einem anderen Lehrer. Im Johannesevangelium selbst ist nicht die Rede von einem Konkurrenzverhältnis zwischen Johannes und Jesus. Dass es so etwas gegeben haben könnte, wird an anderer Stelle später angedeutet in der Apostelgeschichte. Hier aber wird erzählt, die beiden Johannesjünger folgen Jesus. Der dreht sich um und fragt sie: Was sucht ihr? Die beiden angesprochenen Jünger antworten mit einer etwas irritierenden Gegenfrage: Rabbi, wo wohnst du? Wörtlich: Wo ist deine Bleibe? Merkwürdiges Gespräch. Auf der einen Seite gibt es eine ganz schlichte Erklärung. Sie suchen eine Bleibe für die hereinbrechende Nacht. Auf der anderen Seite wird diese Gegenfrage nur dann verständlich, wenn man sich klar macht, dass Nachfolge und Schülerschaft zur Zeit Jesu nicht nur eine Studien- und Lerngemeinschaft war, sondern auch eine Lebensgemeinschaft. Im täglichen Leben soll gelehrt und gelernt werden. Diese enge Lebensgemeinschaft von Lehrer und Schülern war Voraussetzung für die Weitergabe des Glaubens im pharisäischen und später talmudischen Judentum. Denn allein die enge Verbindung zwischen Lehrenden und Lernenden sorgte für die Überlieferung des Gotteswortes, der Tora, sowohl der schriftlichen wie auch der mündlichen. Das ist der tiefere Sinn der Frage danach, wo und wie Jesus lebt. Denn die Schüler eines Rabbi gehen nicht nur zu ihm in den Unterricht, sie wohnen, sie bleiben bei ihm, leben mit ihm zusammen, um umfassend und ganzheitlich, also auch von seinem Leben, zu lernen. Auch in der Geschichte der Kirche gab und gibt es solche Ansätze, Lehr- und Lerngemeinschaften zu bilden, wie zum Beispiel die Gemeinschaft von Tessé oder das Predigerseminar, das Dietrich Bonhoeffer in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts geleitet hat. Gedanken über dieses bei Jesus bleiben werden im Johannesevangelium dann noch weiter ausgeführt. Etwa so: Wer sich zu Jesus hält, wer in seiner Lehre bleibt und in dem, was er gelehrt und gelebt hat, gehört zu ihm. Wer so bei Jesus bleibt, hat eine Bleibe bei Gott. Anknüpfend an den 23. Psalm, der uns so gut im Ohr ist, wenn er sagt: Ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Heißt das, wer eine Bleibe gefunden hat, ist nicht länger verloren in der Weite der Erde und in der Unendlichkeit des Himmels. Wer bleiben kann, im geistigen wie im geistlichen Sinn, kann überall auf der Welt sein und doch geborgen, kann in Tiefen hinab und in Höhen hinaufsteigen, ohne sich zu verlieren, und braucht nicht für sich selbst Bleibendes zu schaffen, sondern kann getröstet sagen, denken, bekennen: Mein Bleiben ist in Gott. Mein Bleiben ist bei Jesus. Was brauche ich noch? Allein das, dass andere mit mir dieses Bleiben teilen und leben und danken und sich davon trösten lassen. Bei Jesus bleiben ist auch eine Aufforderung. Will man dazugehören und sich darauf einlassen, auf die Höhen und Tiefen, auf Auseinandersetzungen und Reibungen, auf Verbindlichkeiten und Verpflichtungen, die das mit sich bringt? Man kann keine Bleibe finden durch ein Herumseppen oder Religionshopping. Man kann keine Bleibe finden durch ein bisschen Ausprobieren und das herauspicken, was einem gerade gefällt. Dabei bleiben also Hingabe und Treue gilt nicht nur für Jesus, sondern auch für die, die ihm nachfolgen. Sie haben eine Bleibe bei Jesus. Deshalb wird, anders als in anderen Evangelien, im Johannesevangelium nicht herausgehoben, wie die Jünger Heim, Haus und Fischerboot verlassen, um mit Jesus zu ziehen, sondern hier wird betont, sie finden eine neue Bleibe bei Jesus. Aus den von Gott Gefundenen werden Gott Suchende und Gott Findende. Wer ist es denn nun, der mit Jesus geht? Genannt werden Andreas, der Bruder des Simon Petrus, der holt Simon Petrus, seinen Bruder. Außerdem kommen noch Philippus und Nathanael dazu. Sie lassen sich finden. Es fällt auf, die Jünger werden von Jesus angesprochen. Und erst von da aus geht es weiter. Andreas findet seinen Bruder Simon Petrus. Jesus findet als Nächsten den Philippus. Der wiederum findet den Nathanael. Es kommt eins ums andere dazu. Alles findet sich. Ein gefährlicher Gedanke, wenn er zur Trägheit verleitet. Ein tröstlicher Gedanke, wenn er zu Gelassenheit und zu einer anderen Sicht der Dinge einlädt. Das könnte uns gut tun, inmitten von allem so furchtbar Wichtigem und überaus Eiligem, das unseren Alltag kennzeichnet. In allem, was über uns hereinstürzt und uns in seiner Komplexität bedrängt. Wir dürfen uns finden lassen. Alles findet sich. Der Gedanke vom sich finden lassen hat etwas Passives und setzt einen anderen Akzent als die vielen Aufforderungen, die wir sonst im Evangelium lesen. Appelle, unseren Glauben aktiv zu leben, in der Nächstenliebe, in der Feindesliebe, im Frieden halten, im Gewaltverzicht, in der Besinnung auf das Wesentliche. Und doch ist das Sehnen und uns finden lassen ein Teil von uns. Denn Gott legt seinen Kindern die Gottes Sehnsucht ins Herz. Darin sind wir von Gott schon Gefundene. Weil wir von Gott gefunden sind, können wir Gott finden. Unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet in dir. Dieser Satz stammt von Augustinus, dem christlichen Theologen aus dem 4. Jahrhundert. Und dieser Satz ist weit bekannt geworden, weil Menschen spüren, ja, das stimmt. Augustinus war ein bedeutender Theologe und Bischof der frühen Kirche in Hipporegius, dem heutigen Algerien, um 400. Sein eigenes Leben war eine große und sehr unruhige Suchbewegung, bis er zur Ruhe kam in seiner Berufung zum Bischof und Lehrer der Gemeinde. Weil wir von Gott gefunden sind, können wir Gott finden. Aus den von Gott Gefundenen werden Gott Suchende und Gott Findende. Dein Ruf, o Gott, ist mein Ruf, ich bin hier. Dein Schmerz und Flehen ist Botschaft, doch von mir. Und all dein Streben, um mich zu erreichen, dass ich zu mir dich ziehe, ist ein Zeichen. Dein Liebesschmerz ist meine Huld für dich. Im Ruf, o Gott, sind 100, hier bin ich. Aus den von Gott Gefundenen werden Gott Suchende und Gott Findende. Als Christen bekennen wir, dies geschieht uns in Christus, der uns findet und sich finden lässt. Amen. Singen wir von diesem Wirken Jesu 657, damit aus Fremden Freunde werden. Wir beten und singen zwischen den Bitten meine Hoffnung und meine Freude in dem kleinen Liederbuch, die Nummer 180.
Gott, voll Güte, du beschenkst uns mit Tatkraft und Energie, unseren Glauben an den Orten zu leben, an die du uns stellst. Wir denken zurück an die Generationen vor uns, deren Gedanken, Gebete und Lieder deine Kirche erfüllt haben. Wir bitten für uns und für die kommenden Generationen, dass wir eine Kirche sein können, die sich mit Lebendigkeit und Zuversicht dem stellen, was heute wichtig ist. Wir bitten.
Gott voll Liebe, du suchst uns, damit wir dich finden. Wir bitten für die Kinder und Jugendlichen in unserem Land, in unserer Welt. Lass uns glaubwürdig und verlässlich für sie sein. Hilf uns dabei, andere in das hineinzunehmen, was uns wichtig ist und was uns trägt. Beschenke uns mit Geduld, mit Zuversicht und mit Liebe, damit wir für sie da sein können. Gib uns Weisheit, ihnen Wege zu eröffnen, die in die Zukunft weisen. Wir bitten.
Gott unseres Lebens, du begabst uns mit Können und Vermögen, in deiner Welt zum Guten zu wirken. Wir bitten um Beharrlichkeit und Entschlossenheit, um Kreativität und Zukunftsmut, damit unsere Kirchen Orte der Hoffnung bleiben für alle Menschen, die danach suchen, damit unser Zusammenwirken auf andere ausstrahlt, damit wir für Gerechtigkeit und Frieden eintreten, wo es uns möglich ist. Wir bitten.
Wir legen dir unsere Fernen und Nahen ans Herz und bitten für alle, die von Gewalt und Unfrieden und Krieg bedroht sind. Wenn wir im Namen Jesu bitten, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Im neuen Liederbuch finden Sie unter der Nummer 2 ein Kirchentagslied aus den Dörfern und Städten. Wir singen es und lernen es vielleicht.
Die Kollekte des vergangenen Sonntags betrug 265,30 € und wird für die Ferien-Waldheim-Arbeit verwendet. Herzlichen Dank. Und auch die heutige Kollekte ist für die eigene Gemeinde hier in der Innenstadt gedacht, und sie unterstützen damit weiterhin unsere Vielfalt an Angeboten aus den verschiedenen Bereichen unseres Kirchenlebens. Haben Sie herzlichen Dank dafür. Und wir laden Sie noch herzlich ein zu den Veranstaltungen der kommenden Woche. Gleich morgen am Montag um 19 Uhr findet ein Vortrag zur Simone Weil statt, einer Sozialrevolutionärin, Philosophin und Mystikerin. Sie gilt als eine der wichtigsten Denkerinnen des 20. Jahrhunderts. Die Referentin ist Dr. Katrin Köhl und sie ist Historikerin. Der Kostenbeitrag beträgt 7 € und ermäßigt 5. Und dann am Dienstagabend um 19.30 Uhr, Sie haben schon gesehen, vor der Kirche stehen schon die Stühle, unter anderem für diesen Dienstagabend mit der traditionellen Veranstaltung Unter Sternen. Ein Abend mit Lyrik, Gespräch und Musik. Und es sind eingeladen dieses Jahr die Schriftsteller Michael Lenz, ist auch ein Lautpoet und Literaturwissenschaftler und Musiker, und Kerstin Preiwus, auch Schriftstellerin und Kulturjournalistin, und beide sind aus Leipzig hier zu Gast. Es wird auch wieder eine Bewirtung, eine Getränkeausschank an diesem Abend geben und eine musikalische Gestaltung mit Schlagzeug und Saxophon. Es gibt noch Karten zu kaufen, Sie können sie sowohl an der Abendkasse als auch im Literaturhaus selber noch bekommen. Ja, herzliche Einladung zu diesem schon traditionsreichen Abend. Und dann noch herzliche Einladung zu den großen Texten der Bibel, neu gelesen, die am Mittwoch in gewohnter Weise stattfinden. Das Thema am Mittwochabend um 18 Uhr ist Jakob, Israel, mit Pfarrer Eberhard Schwarz. Und die normalerweise danach stattfindende Meditation zur Wochenmitte kann leider nicht stattfinden. Diese Reihe wird dann im September fortgesetzt, aber dafür können Sie am Samstag zum Johannistag einen Achtsamkeitsvormittag miterleben und mitmachen. Es wird über das Brauchtum und die Lichtsymbolik des Johannistages nachgedacht. Herzliche Einladung dazu. Und dann wieder herzliche Einladung zum kommenden Sonntagsgottesdienst. Das ist ein Abendmahlsgottesdienst hier um 11 Uhr mit Pfarrer Eberhard Schwarz.
Noch ein Hinweis, weil ich schon ein paar Mal gefragt worden bin. Die Stühle stehen vor allem jetzt für die Schauspielbühnen, die hier eine Musical-Show jeden Abend aufführen. Karten dafür gibt es bei den Schauspielbühnen oder abends an der Abendkasse. Das ist immer um 20 Uhr die nächsten Tage. Dienstag ist der Lyrikabend und freundlicherweise darf das alles benutzt werden. Wir freuen uns, dass dieses Zusammenspiel von Gästen und Veranstaltungen, die wir verantworten, möglich ist. Also wenn Sie noch Lust bekommen, einfach abends auf 20 Uhr kommen, dann können Sie das hier im schönen Innenhof miterleben. Herzlichen Dank an Dennis Pisarewski. Er ist heute eingesprungen und hat den Orgeldienst übernommen. Und drüben im Hospitalhof ist es auch schön kühl innen drin und da gibt es wie immer Kaffee und Bewirtung nach dem Gottesdienst und eine herzliche Einladung zum Gespräch. Und nun erheben wir uns und singen vor dem Segen noch einmal meine Hoffnung und meine Freude. Geht im Frieden und mit dem Segen Gottes. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und schenke euch Frieden. Amen.